Herzlich willkommen zum Podcast Endlich Montag, dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist.
Ja, und heute haben wir den zweiten Teil unseres sehr spannenden Gesprächs mit Professor Dr. Bernhard Badura in Bielefeld.
Viel Spaß dabei.
Es ist auch hier so bei uns in Bielefeld, wir haben eine sehr durchaus bekannte betriebswirtschaftliche Fakultät. Die machen aber Forschung, also reine Grundlagenforschung. Also wir haben auch Leute, die Personal und Organisation lernen hier, aber das ist, wird auch bei den harten Betriebswirten, die nur mit Daten rumhantieren, so wie die harten Mediziner in Anführungszeichen hart. Das ist natürlich, müssen die mit Daten arbeiten, ist ja gar keine Frage, aber dass dabei eben solche Dinge wie Führung und Menschenbild und Grundlagen dafür, dass die auch irgendwie eine große Rolle spielen. Als ich Professor wurde zum ersten Mal, das war in Konstanz, zugegeben, da war ich sehr jung, ja. Das war vielleicht nicht so eine. Ich hatte meine Probleme, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin darauf null vorbereitet worden. Ich habe so ein paar Sachen geschrieben und ein paar Sachen gemacht und dann gab es damals gerade sehr viele Stellen. Da hatte ich das Glück gehabt, da reinzurutschen. Ein anderer Kollege hat abgesagt, da hat das Ministerium gesagt, wenn ihr die Stelle nicht bald besetzt, dann nehmen wir euch die Stelle weg. Da stand dann, morgens stand dann der Dekan vor mir vor der Tür, hat gesagt, Herr Badura, hätten Sie ein Interesse an so einer Stelle? Da raten Sie mal, was ich da gesagt habe, ne? Obwohl ich keine Ahnung hatte. Also von der Wissenschaft schon ein bisschen, aber davon, wie ich jetzt Vorlesungen mache und auch Menschen führe. Ja. Professoren sind ja auch Menschenführer. Mhm. Das ist bis heute immer noch nicht zur Gänze behoben, dieses Problem, aber ist schon besser.
War so ein bisschen Learning by Doing dann?
Na klar, ich bin auf die Nase gefallen ein paar Mal, nicht? Klar. Es hat mich aber dann selber so schockiert, dass ich da so versagt habe in ein, zwei Fällen, dass ich mir gesagt habe, das muss ich irgendwie anders machen, das geht nicht. Naja, dann habe ich dann mich damit mehr befasst und habe dann auch gemerkt, auch Learning by Doing, ne, dass es eben anders geht auch. Und ich hatte auch so eine kleine Agoraphobie, muss ich sagen, was da auch nicht sehr förderlich war. Und durch das immer wieder Auftreten öffentlich habe ich meine eigene Agoraphobie bekämpft. So habe ich sozusagen verhaltenspsychologisch, den Begriff gab es damals auch gemacht, habe ich selber an mir herumgefummelt, weil ich mich, das hat mich dermaßen schockiert, dass ich das nicht konnte. Ich hatte ja, ich bin ja als Cellist, bin ich auch beim aufgetreten öffentlich früher. Und da hatte ich immer furchtbares
Lampenfieber.
Ja. Fürchterlich. Also ich habe bei einer Sache, da haben wir in Belgien mit dem Schulorchester, haben wir da einen Auftritt gehabt mit der Bach-Kantate, da kam ein sehr langes, ein wunderschönes Cello-Solo vor. Da habe ich sage und schreibe 2 Monate vor dem Auftritt keine Nacht mehr geschlafen.
Wow, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man sie heute kennt.
Ja.
Wie sie auftreten.
Ich hatte eine fürchterliche Agoraphobie. Das habe ich aber erst gemerkt, nachdem ich da das habe ich lange Zeit gehabt, diese Agoraphobie. Aber die habe ich durch immer wieder auftreten, ist es dann an mich weggegangen. Das ist, sagt man heute auch den Leuten, dass sie, wenn sie Höhenangst haben, dann sollen sie eben häufiger mal in die Höhe gehen und einfach durch persönliche Gewöhnung versuchen, dagegen anzugehen.
Sich der Situation stellen, auch immer wieder diese Reize setzen.
Genau.
Wir hatten vorhin das Thema, oder Sie hatten es angesprochen, dass viele Führungskräfte sich eigentlich für alles mögliche Daten holen und Erkenntnisse holen. Und für diese, wie wir jetzt besprochen haben, und ich glaube, vielen ja auch klar, ist eigentlich wichtige Sache, sozialer Gesundheit, die Zusammenhänge zu mentaler Gesundheit und so weiter. Vielleicht sogar die Zusammenhänge hinsichtlich, was macht das mit der Leistung der Menschen, also wie produktiv sind sie eben da, dass man da so wenig Daten oder Fakten auch sich schafft selber. Wir werben da ja sehr für, dass man das eben tut, weil gerade viele sagen so, naja, wenn ich dann mal Fakten habe, wenn ich mal wirklich eine Übersicht habe, dann habe ich auch irgendwie einen Ansatzpunkt, mich damit zu beschäftigen. Sie haben das ja über Ihre Arbeiten auch gemacht, auch mit der Salubris. auch Analysen dann eben durchgeführt, um eben so eine Grundlage zu schaffen. Ich meine, Sie haben es vor 2 Jahren, glaube ich, auf dem MCC-Kongress auch mal gesagt, es ist ja eigentlich wahnwitzig, irgendein Management zu machen, ohne sich vorher mal überhaupt eine Ist-Situation zu verschaffen. Wie soll ich denn da irgendwie mal überprüfen, was denn da was bringt? Gerade in diesen Themen.
Ja, das ist schon, da will ich nach wie vor stark festhalten. Es war so, dass ich natürlich auch vor meiner Emeritierung schon lange versucht habe, Forschung da in Gang zu bringen. Und ich kein Unternehmen gefunden habe, nach dem Motto, endlich, Herr Badura, schön, dass Sie kommen. Ja. Haben immer schon darauf gewartet, dass jemand uns mal richtig schön Transparenz herstellt. Bis dann es so weit war, dass tatsächlich Unternehmen bei mir angeklopft haben und gesagt, du könnten die nicht mal. Und dadurch habe ich da einen riesigen Datenschatz. Wir haben ja, glaube ich, wir haben über 100 Unternehmensdiagnosen durchgeführt. Wir haben allein jetzt 50 Hochschulen beglückt mit unserer Diagnostik. Die kommen hier, sind gekommen zu uns, können sie nicht immer machen. Aber davor, als ich nur als Wissenschaftler aufgetreten bin, hatte ich keine Chance, da reinzukommen. Also man ist gezwungen, die Nase in die Praxis zu stecken, um von der Praxis natürlich dann auch zu lernen und die Möglichkeit zu bekommen, solche Diagnosen zu entwickeln und dann auch anzuwenden.
Und wie würden aus Ihrer Sicht Unternehmen, ich will gar nicht sagen, dazu gezwungen werden können, aber dass man sie so dahin schubst, sozusagen, geh mal zur Vorsorge, ja, wie wir Männer das ja alle nicht machen, ne? So, nicht, zumindest nicht regelmäßig. Aber auch das wäre ja gerade insbesondere bei den Unternehmen so bedeutsam, die sich da noch am meisten vordrücken eigentlich.
Ja, klar.
So, ich will es gar nicht wissen.
Ja, das ist schon so. Erstmal muss man sagen, Transparenz ist nicht überall gewünscht. Es gibt viele Leute, glauben, dass Transparenz ihr Handeln eher behindert oder eben Außenseitern Möglichkeiten gibt, im Wettbewerb ihnen Schaden zuzufügen. Es ist schon so, dass die Unternehmen, die das machen, jetzt zunehmend machen, und das sage ich auch immer dann noch den Leuten, die wir lange Zeit auch ausgebildet haben, wir können BGM nur erfolgreich weiter praktizieren, wenn wir bei jedem Auftritt den Unternehmen etwas zurückgeben und sagen, wenn ihr uns den Zugang gibt und wenn ihr uns dafür bezahlt, dann können wir aber auch euch einen Gegenwert liefern. Und dieses Versprechen, dass wir tatsächlich einen Beitrag leisten können, die Kooperation zu verbessern, darauf soll es ja hinauslaufen, dann werden wir auch auf Dauer überleben. Wenn wir das nicht schaffen, dann fliegen wir bei der nächsten großen Krise raus.
Also dass BGM sozusagen auch die betriebswirtschaftliche Komponente so nachweist.
Ja, auf jeden Fall. Und dazu brauchen wir Zahlen. Deswegen ist unser erste Leitmaxime ist datengeschütztes Arbeiten. Vielleicht kommen wir darauf noch. Und dabei spielt eben, und das ist gewisserweise, sag ich mal, etwas unbescheiden, es war unser wissenschaftlicher Beitrag, dass wir als Erste den Zusammenhang von Kultur und Gesundheit untersucht haben. Das gab es nicht. Komischerweise waren die Betriebswirtschaft und auch die Organisationssoziologie spricht seit Jahrzehnten über die große Rolle der Kultur für die Unternehmenseffektivität und das Wohlbefinden, aber belegt und geforscht darüber wurde gar nicht. Und ich bin darauf nur gekommen durch Max Weber, seine These von der protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus, der eben gezeigt hat, dass die Religion einen Einfluss hat auf das Handeln des Menschen, auf das produktive Handeln des Menschen. Und das war praktisch auch so ein Übertragungseffekt. Aus der Kreativitätsforschung wissen wir, dass Kreativität entsteht, indem ich Ideen, die anderswo entstanden sind, auf ein neues Problem anwende. Also
Analogien.
Richtig neu ist eigentlich nichts. Ich sage immer, was wir machen an der Wissenschaft, in den Sozialwissenschaften, so richtig neu ist nicht, aber wir schaffen es immer wieder, das vorhandene Wissen auf neue Probleme zu übertragen und dadurch auch in gewisser Weise kreativ zu sein. Und das war damals der Ansatz. Die Kultur, die Werte, die Überzeugungen sind entscheidend für die intrinsische Motivation. Das macht ihren Wert aus. Und da habe ich auch sehr stark mich gestützt auf amerikanische Arbeiten von einer Frau mit dem entzückenden Namen Amabile. Ich bin ja Italien-Fan, unsere ganze Familie eigentlich. Und die hat mich erst den Namen gehabt, fand ich irgendwie interessant. Da habe ich das Binnenzufallsdruck gesucht. Da habe ich mir mal einen Aufsatz gelegt, einen Erfahrung darauf setze über die intrinsische Motivation und wie wichtig das ist für das Unternehmenshandeln, aber auch für das Führen von Menschen. Wenn ich die Menschen kenne, wenn ich weiß, was sie scharf macht, in Anführungszeichen, dann kann ich sie auch motivieren, wenn ich das nicht weiß. Und wenn ich mich gar nicht darum kümmere, ist das schlecht.
Wenn ich den Bedarf gar nicht kenne. Ne?
Ja. Und der ist groß. Gerade bei Geistesarbeitern. Ein Geistesarbeiter wird selten allein durch Geld motiviert. Können Sie lange suchen hier. Die reden zwar auch über Geld hier, aber alle wollen natürlich irgendwie Nobelpreise bekommen. Dass das auch Geld ausmacht, ist dabei nicht das Entscheidende. Der Nobelpreis ist eigentlich eine symbolische Anerkennung. Ja. Die das Herz
erwärmt. Oder?
Und nicht das Geld. Also damit will ich nur sagen, um das mal abzuschließen, es ist die Kultur, ist deswegen so wichtig, weil sie im Grunde genommen alles das anstößt, was nicht durch Geld angestoßen wird oder durch Bestrafung.
Haben Sie da ein Beispiel jetzt aus früheren Projekten, wo Sie sagen, da wurde es genau richtig gemacht, das ist, da hat man es verstanden und da hat man es auch so umgesetzt, dass es sich auch gezeigt hat, dass es wirkt?
Natürlich. Ja, kann ja auch eine kleine Geschichte erzählen. Es ist 10 Jahre her, da hat mich ein mittelständischer Unternehmer gebeten bei seinen jährlichen, der hat jedes Jahr eine Veranstaltung gemacht für seine, also eine Klausurveranstaltung mit seinen Führungskräften und den Betriebsräten. Das waren also mal zwischen 30 und 40 Leute. Der hat mich gebeten, da mal was über Gesundheit zu erzählen. Und das war ein interessantes Arrangement. Und da saßen also die ca. 30 Betriebsräte und dann noch 10 Führungskräfte. Und dann wurde diskutiert, kollektiv, was haben wir beim letzten Mal eigentlich diskutiert, was haben wir da beschlossen. Ist das passiert? Die Maschine X da und da hat nicht richtig funktioniert. Ist die jetzt repariert worden? Und so weiter. Alles schön durchbuchstabiert. In einer offenen Diskussion. Ich habe gesagt, ja, das ist es. Ganz einfach. Das müsste man öfter machen. Warum nutzt man nicht diese Quelle für Innovation oder auch für Reparatur an der Organisation? Nicht nur an der Technik. Die Organisation muss ja auch repariert werden. Und das fand ich also faszinierend. Und die waren hellauf begeistert, die Betriebsräte von ihrem Chef. Und der Chef hat immer, wenn einer was sagt, kritisch, hat er seinen Finanzmann angeguckt oder hat einmal seine Führungskräfte angeguckt, nach dem Motto, ja, nun mach mal. Haben die alles mitgemacht. Das hat perfekt funktioniert. Ich habe leider den Namen vergessen von der Firma.
Klingt gar nicht so kompliziert.
Ist überhaupt nicht kompliziert. Deswegen sagen wir, Kulturworkshops ist für mich eigentlich unser Beitrag praktisch. Das klingt alles so hochtrabend, aber im Grunde geht es darum, dass man sich offen und vernünftig diskutiert über Mängel, die es gibt, und dass man, soweit es geht, irgendwie diese Mängel abstellt.
Und dass es von oben auch initiiert bzw. so begleitet wird.
Ja, und dann abends haben sie dann einen getrunken, natürlich haben gut gegessen. Das war auch so ein sozialer Event, nicht? Und also es war alles wunderbar, ganz simpel. Und hat also offensichtlich gut funktioniert. Und das ist ja nun keine Zauberei. Das sind ja das, was wir im tagtäglich immer machen, auch in der Familie oder so. Erstmal, man repariert ständig irgendwo rum am sozialen Gefüge, ohne dass wir das so nennen.
Aber es klingt so, als wenn am Ende das Thema Chefsache ist und sein muss, ja, um wirklich wirkungsvoll im Unternehmen zu passieren. Weil die Frage wäre, wer ist eigentlich dafür verantwortlich?
Also, sag mal, ich habe es ja eingangs gesagt, da gibt es überhaupt in der Forschung jetzt. Da gibt es ja lauter ganz berühmte Leute, auch der Schein zum Beispiel hat ein dickes Buch geschrieben über Leadership und Culture. Es ist ganz klar und auch unbestritten, dass das von oben kommen muss. Von wem denn sonst? Ein kleiner Betriebsrat oder ein Meister wird doch nicht einen Kulturwandel zustande bringen. Und das Wichtige dabei ist, und das habe ich aus der Qualitätsforschung übernommen, dass nicht nur Weiterbildung getrieben wird, sondern dass das Gefühl da ist, der Chef steht dahinter. Wir gehen jetzt nicht dahin, weil als Bestrafung, sondern das Schiff möchte gerne, dass es hier besser funktioniert. Vielleicht auch, dass ich als Führungskraft noch ein bisschen was mitkriege und auch zufriedener mit meiner eigenen Arbeit bin. Und dann macht man halt immer, also Weiterbildung plus starke Führung, das sind die beiden Hebel, um Kulturwandel in Gang zu bringen. Auch das ist kein Zauberwerk. Nee. Das ist ja alles ganz banal. Nee. Aber das Banale ist häufig das man als Letztes denkt, komischerweise.
Ist das auch so ein Punkt, wenn man Kulturwandel voranbringt, ja gleichzeitig sich ja um soziale Themen, auch um andere Gesundheitsthemen kümmert, dass das eben genauso Chefsache ist, genauso Chefsache sein muss?
Ja klar, also ich sag mal, wenn ich mich als Chef nicht für die Fehlzeiten interessiere, ich war auch da, das war auch in meinem großen Automobilhersteller, aber einem wirklich sehr großen, gibt es ja so viele nicht, da hatten die mich eingeladen, wir sind in der Chefrunde und im Betriebs mit Personal und so weiter. Und da habe ich dann die Frage gestellt, ja, ihr habt doch Fehlzeiten, das führte doch alle. Oh ja, da kam da gleich der Statistiker, was er alles Tolles macht. Da habe ich den gefragt, ja, vergleicht ihr denn mal eure Fehlzeiten eigentlich untereinander? Nö. Und da, klar, ein Chef wird sich doch nicht für Fehlzeitenstatistiken interessieren, wenn er daraus keine Schlüsse ziehen kann. Und wir können nur Schlüsse ziehen durch Vergleich.
Jetzt kommt ja das Thema Fehlzeiten überraschenderweise auf die Agenda.
Ja.
Und wir haben ja vorhin schon besprochen, wie das dann da platziert wird, wie emotional und vielleicht auch sehr einseitig auf der Ebene dann. Wenn man die Zusammenhänge nicht erkennt, was das eigentlich bedeutet, auch für den für die, ich meine, jetzt ist es schmerzhaft, Fehlzeiten tun weh, betriebswirtschaftlich, ja, volkswirtschaftlich mittlerweile. Unsere Einstellung ist immer da, wir schauen uns dann, wenn es heiß wird und diskutiert wird, sind es dann so diese 5%, die man sich anguckt, die sind dann mal vielleicht 6. Aber was eigentlich mit den 95%, die jeden Tag da sind, den Laden noch am Laufen halten, noch wollen, noch können, wenn man sich schon nur diese 5% mal so ganz selten anguckt, weil es gerade mal heiß wird, was ist denn eigentlich mit den 95%? Wie schaut man sie sich denn da eigentlich an?
Ja, das ist das Präsentismusproblem.
Ja.
Da gibt es Studien darüber, nicht sehr viele, aber da gibt es einige gute Studien, die auch entsprechendes geliefert, dass das für die Unternehmen erhebliche Einbußen bedeutet. Aber das ist nochmal ein Beispiel dafür, dass Zahlen alleine, die können noch so blank poliert sein, die werden nicht überzeugen, wenn ich nicht eine zusätzliche Geschichte dazu erzählen kann. Und die Geschichte ist eben, dass der Mensch nicht durch Zahlen motiviert wird, sondern durch sein Umfeld. Und wenn ich in meinem Umfeld merke, da ist nirgendwo eine Antenne dafür da, da wäre ich doch nicht zum Chef rein und den Chef die ganzen Fehlzeiten in Statistiken auf den Tisch stellen und sagen, guck mal da mal rein, lieber Chef. Da würde er sagen, du Schmiss, mach das selber. Und dann also das geht so nicht. Kann man also auch verstehen.
Also nach dem Motto, wenn wir genau die blanke Fehlzeitenzahl da haben, bringt die uns herzlich wenig, wenn da nicht auch dahinter steht, wie kommt denn das dazu eigentlich? Ne?
Und natürlich auch letztlich belegt wird, dass es betriebswirtschaftliche Nachteile mit sich bringt. Jetzt ist es so, dass die Unternehmen ja immer mehr bewertet werden, auch durch im Internet, durch diese Kununu oder wie das heißt.
Ja.
Und dadurch werden ja dann solche Dinge angesprochen. Und das wird zunehmen. Also ich bin überzeugt, dass heutzutage wird überall, ist die Rede von Transparenz. Unternehmen können, die Zahlen sind ja da. Das kostet auch nichts. Die muss ich nicht groß nochmal erzeugen, wie Unternehmensbefragungen sie kosten. Die Statistiken habe ich. Ich habe die Statistik über Fehlzeiten. Ich habe die Statistik über BEM. Ich habe Statistiken über Frühberentung, alles Routinedaten. Die sind aber, die Dinge, also versitzt auch niemand, das liegt auch in der Personal, ich sage mal, die Personalabteilung wird vernachlässigt vom Unternehmen.
Ja.
Da muss ich noch eine Geschichte sehen.
Ja, bitte.
Ja, das hat mich auch total schockiert. Ich hatte einen Onkel in der Schweiz nach dem Krieg, der hat mich immer wieder eingeladen zu kommen in den Ferien und das war für mich also sein Paradies. Und der war bei Von Rohl tätig, weil Von Rohl war in der Schweiz. Der ist, glaube ich, ziemlich zurückgegangen, eines größten Stahlhersteller. Und zwar in der Nähe von Luzern. Wunderschöne Gegend. Pilatus, Führerstädter See, alles perfekt. Und dann ist er nach Biel umgezogen. Das war, und zwar, der war nicht bei von Roll tätig, sondern er war bei General Motors tätig. Die haben damals noch Teile von ihren Autos nach Europa transportiert und sie zur Montage in die Schweizer Werk geschickt. Und da war er Personalchef, nach langem Kampf geworden. Und dann hat er mich ab und zu auch mal mitgenommen, dann in das Bürogebäude da. Da gab es dann diese Park, die Park fürs Auto, die Parkschitten da. Und er, also waren vorne, ganz vorne in der Nähe von der Tür, standen riesige Kaleschen aus Amerika. Und ganz hinten standen die kleinsten Autos, die sie da bauen. Jetzt raten Sie mal, welches Auto der da gefahren hat. Hat er immerhin bekommen vom Unternehmen, ganz hinten als Personalchef. Er war ganz hinten und seine Chefs, die waren ganz vorne. Da konnte man also mal durch passieren, der Eingangstür, die Hackordnung konnte man perfekt an den Fahrstühlen ablesen.
Ja, oder das Büro in der hinteren Ecke so ungefähr. Ne? Hm.
Und das ist doch interessant. Ich meine, das sind so Sachen, die haben sich alles bei mir irgendwie eingegraben als... Es hat mir auch sehr leid getan, er war natürlich darüber auch nicht sehr glücklich. Ne?
Aber was müsste passieren, damit sich das ändert, wenn wir nach vorne schauen?
Ja, ich denke, einmal ist natürlich die ökonomische Schraube ist ein Punkt, die Produktivität. Der zweite Punkt ist das Problem mit der Alterung der Gesellschaft. Wir werden es uns auf Dauer nicht leisten können, dass so viele Leute zu Hause bleiben, nur weil sie entweder krank sind oder nicht ausreichend motiviert werden bei ihrer Arbeit. Das heißt also, für mich ist das Thema Unternehmensbindung das zentrale Thema in der Zukunft, was die Personalarbeit betrifft. Die guten Leute bekommen und die guten Leute halten. Und da gibt es dann auch, es gibt immer einige wenige Studien, zum Beispiel interessanterweise diesmal von der Regierung, vom Innenministerium veranlasst, von in Berlin damals von dem Bayer, Seehofer, mit angestoßen, Bleibebarometer heißt das Ding, in Befragung. Und die Daten habe ich mir da mal geholt, kann man auch jederzeit öffentlich zugänglich. Das ist schon interessant, dass also ein Großteil, über 8000 Befragte, Beamte, Angestellte des Staates, die haben gesagt, sie denken darüber nach, ihren Arbeitsplatz zu wechseln. Und das haben wir auch aus anderen Statistiken, aus den Unternehmen.
Jeder Dritte.
Ja, also das ist Gallup zum Beispiel. Bei Gallup kommt auch Ähnliches raus. Jeder Vierte oder jeder Dritte. Sorry, und das wird, denke ich mir, auch einen Beitrag leisten, dass unser Thema mehr Gewicht bekommt.
Das heißt, am Ende sagen Sie, der Druck muss so groß werden, dass man sich diesem Thema...
Das Leidensdruck ist... Oder eben die Karotte vor der Nase oder die Pampelmuse vor der Nase,
ja, was auch immer. Die Karotte ist ja schwer sichtbar, wenn man das nicht mit Zahlen greifen kann oder Ähnliches.
Naja, man kann sie ja essen. Den 10-Dollar-Schein kann man ja nicht essen. Das ist ja ein großer Vorteil, dass das wenigstens nicht der Fall ist. Nein, also ich glaube schon, dass nur solche... Ja. Ökonomische Anstöße oder eben knappes Personal. Personal, wenn es knapp ist, wird immer ein Thema sein. Und sagen, es nicht knapp ist, ist auch kein Thema. Und das wird immer knapper. Ich habe neulich wieder gelesen, was bis zum Jahre 35 fehlen in Deutschland,
5 Millionen oder so.
5 Millionen, nicht? Irgend sowas. Und ja gut, ich meine 5 Millionen bei 44 Millionen. Und das sind ja nicht irgendwelche Leute, das sind ja zum Teil auch sehr gute Leute. Ja.
Ja, wir erleben das gerade.
Man muss also dafür sorgen, dass die Frühberentung weiter abnimmt. Man muss dafür sorgen, dass die Fehlzeiten runtergehen. Hat man schon zwei große Möglichkeiten, wo wir einen Beitrag leisten können. Und das muss ich halt weiter rumsprechen. Ich sage, das war unsere Verpflichtung als BGMlerinnen, sag ich mal, dass wir immer wieder das mit ansprechen und den Mehrwert, den wir bringen, den müssen wir belegen können. Deswegen ist das zweite wichtige Grundpostulat im BGM, wir müssen datengeschützt arbeiten. Wir müssen das belegen können, dass wenn das und das gemacht wird, an der und der Stelle das Ergebnis dann auch gemessen werden kann. Wir müssen nicht, es ist ein Fehler von Evaluation, wir müssen nicht Bestnoten haben, aber wir müssen den Lerneffekt messen können. Das ist verantwortungsvolles Handeln. Man wird sich nur dann durchsetzen gegenüber einem cleveren Finanzchef, der vielleicht ganz andere Prioritäten setzt, wenn man sagen kann, ja, aber wir können euch nicht garantieren, dass wir einen Erfolg haben. Wir können euch aber garantieren, dass wir den Fortschritt messbar machen können im Personalbereich. Das ist der entscheidende Punkt.
Das hat auch bisher immer gefehlt.
Ja. Was können wir leisten mit unserer Unternehmensdiagnostik? Also wir stehen nicht mit leeren Händen da. Es ist nur so, ja, wir müssen halt immer wieder dafür werben und der äußere Druck muss dazu kommen. Dann kommt noch dazu die ESG-Initiative der EU. Ich weiß, die wird belächelt, viele halten das auch für Quatsch. Das ist natürlich Quatsch, weil die Europäische Union wird den Deibel tun, das zurückzudrehen. Es ist einfach wichtig, Stichwort Transparenz, dass man natürlich auch hier den Fortschritt in diesen Bereichen genauso sauber messen möchte wie den ökonomische Wachstum. Also wir brauchen ein besseres ein Dashboard, wo jetzt die ganzen nicht immateriellen Faktoren, die auch zum Wachstum beitragen und was die Ökonomen auch schon lange vorgerechnet haben, oder die Gesundheitswissenschaft, dass wir das auch belegen können und das Handwerk da an dem Rüstzeug arbeiten wir, solche ganz einfachen, sag mal, wer hindert uns denn da, bitteschön, die genannten Dinge, Fehlzeiten, Frühberentung, BEM-Fälle und so weiter, ist alles dann sind ja da. Ja.
Vor allen Dingen mit den Erkenntnissen zusammenbringen, die man noch nicht hat, also harte Fakten einerseits mit eben wichtigen Informationen zusammenbringt, damit man das, was Sie auch schon gesagt haben, dass man es zeichnet, was dahinter steckt.
Ja,
die und Gründe.
Natürlich muss man dann letztlich, wenn man das wissen will, wie die Kausalitäten sind, muss man immer zu sich dann solche Befragungsdaten machen.
Richtig.
Und diese Bleibebarometer sollten Sie sich mal angucken, das ist wirklich interessant, was da rausgekommen ist. Wir haben auch, nicht wir, der Herr Hauser hat das gemacht. Das war ein amerikanisches Unternehmen, Befragungsunternehmen, Konkurrent von Gallup. Die haben mal untersucht die Qualität der Unternehmenskultur in Deutschland. Und da hatte die am schlechtesten Weg haben staatliche Institutionen. Also Ministerien und so weiter. Ich habe auch hier, wir haben ja mal hier eine Untersuchung gemacht hier im Land. Die haben mir zwar die Daten gegeben zu Fehlzeiten, aber sie haben selber das nie benutzt in irgendeiner Weise. Ihre eigenen Fehlzeitstatistiken. Da kamen dann zum Teil auch hohe Fehlzeiten raus. Also in den Ministerien möchte ich nicht wissen, wie viele da Leute sitzen, die nicht darunter leiden, dass sie zu viel Arbeit haben, sondern die darunter leiden, dass sie Berichte schreiben, die keinen Menschen interessieren. Das sind wir bei dem Thema Sinnhaftigkeit.
Ja.
Also die Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit als Führungskraft muss ich das den Leuten, wenn ich die vor den Kopf stoße und sage, mach das da, ob ich das lese, es liegt ja an mir, ich bin der Chef. Vielleicht lese ich vielleicht auch nicht. Dann werde ich doch nicht sehr motiviert sein, was zu bringen. Also man muss den Menschen schon immer wieder klar machen, wie wichtig das ist, was sie da machen. Und das ist das Thema Sinnhaftigkeit der Arbeit. Also für mich sind Sinnhaftigkeit der Arbeit und vertrauensvolle Kooperation die Grundsteine einer gesunden Organisation.
Sie sprachen vorhin an, dass die Prävention keine Lobby hat. Wer müsste denn diese oder könnte diese Lobby sein für dieses so entscheidende Thema?
Wir als Wissenschaftler, da kann man nur so lange predigen, das bringt nichts. Es müsste eigentlich, müsste das Thema einer Partei schmackhaft machen, müsste das Thema dem Wirtschaftsministerium schmackhaft machen, nicht dem Sozialministerium, da sitzen sie, oder Gesundheit, die sind ja eh die Geprügelten, nicht? Also man müsste eigentlich ansetzen bei den wirtschaftsrelevanten Leuten in der Regierung. Und man müsste, den Arbeitgeberverband müsste man scharf machen. Die Gewerkschaften aber auch. Gewerkschaften, es ist nicht so, dass die auf Hurra scheinen bei den ganzen, dass die haben immer Angst, dass man irgendwie ihnen da was wegnimmt oder auch, dass das zum Schaden, dass Transparenz den Mitarbeitern schadet und nicht dem Unternehmen dient.
Hinter jedem Baum drei Indianer.
Ja, und das ist, die haben natürlich lange Erfahrung, schlechte Erfahrungen gemacht und das darf man ihnen nicht übel nehmen, aber ich glaube schon, man müsste eigentlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer an einen Tisch bringen bei dem Thema. Und eine Partei. Nicht die FDP.
Sollte größer sein.
Ja.
Ich hoffe, Herr Sommer, ich habe Sie jetzt nicht beleidigt.
Ach, Trotzki. Ja, ich weiß. Der kennt schon. Nein, der ist nicht parteipolitisch motiviert. Ja, vielleicht, kommen wir zu einem Schlusswort von Ihnen, so an die Hörer, Hörerinnen, die Sie noch mitgeben wollen nach diesem großen Rundumschlag, den wir hier gemacht haben, gemeinsam.
Ich glaube, die entscheidende Idee ist im engeren Sinne von BGM, dass man wegkommt von der Auffassung, dass man durch saubere Äpfel, frisches Wasser, Stressmanagement, gesunde Ernährung, dass das eigentlich der Königspfad zum BGM ist. Natürlich muss man Gesundheitserziehung machen, das muss auch Beschäftigte qualifizieren. Man muss in erster Linie daran denken, dass man die Führungskräfte dazu qualifizieren muss und dass es letztlich ein Problem der Organisation ist. Und das ist also gerade beim Thema Burnout, wir haben ja selber auch lange rumgeforscht und auch Kollegen in Amerika auch sehr viel, die kommen alle einhellig zum Ergebnis, es ist die Organisation. Nicht im Einzelfall, aber in der großen Masse der Fälle ist es die Organisation, die Fehlzeiten produziert, die Burnout produziert, wobei längst nicht alle Leute, die Burnout haben, damit zum Arzt gehen. Muss man mal wissen, also da gibt es ein hohes Präventismusanteil, nicht? Also die sitzen zwar jeden Tag da und da ihre Leistung Gott sei Dank nicht im Einzelnen gemessen wird, ein Glück, nicht Datenschutz, ein Glück, aber das ist, wir sagen immer in Unternehmen, bis zu 5 Leuten gehen wir nicht runter in der Auswertung. Nicht? Und damit einfach ganz klar ist, sonst ist das Instrument kaputt. Der Datenschutz muss da streng gewahrt werden. Und es ist eine Frage der Organisation. Don't blame the people, fix the system. Wer hat den Satz geprägt? Einer der berühmtesten Qualitätsforscher, der Deming. Ich weiß nicht, das Buch von dem Deming über Out of the Crisis, das ist ein hervorragendes Buch. 2000 erschienen bei MIT Press, Out of the Crisis. Das war eben, Deming hat miteinander zusammen, ich glaube, das ist von Hause aus Physiker, die haben das Qualitätsmanagement in Japan noch vorne gebracht. Und der hat dann seine ganzen Erfahrungen da in diesem Buch. Das ist eine immer noch für mich, ich habe sehr viel davon profitiert. Also Deming, don't blame the people, fix the system. Und da gibt es ein zweites Zitat, das ich zum Abschluss bringen möchte, von Anna Ford. Die hat ein sehr schönes Buch über Burnout geschrieben, die neuesten Daten zusammengefasst. Burnout is about your organization, not about your people.
Das sagt alles.
Das ist evidenzbasiert. Und das ist, ich kenne keine Studie, die sich da befasst, die nicht zum gleichen Schluss kommt. Sie können den Leuten noch so viele Stressmanagement-Kurse anbieten. Das Stressmanagement hat seine Grenzen. Wenn sie zu viel Arbeit haben und wenn das auf ihre Gesundheit, mentale Gesundheit sich auswirkt. Also, ja, das war es eigentlich, was ich noch sagen wollte.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.